Herzlich willkommen bei Balanced Food for Dogs, der Talk.
Und wieder ist es soweit, eine weitere Folge, eine Podcast-Folge steht an mit dem schönen Thema Mein Hund, dessen Pankreas und ich. Und wenn ich meine und ich und mein Hund, dann ist das auch wörtlich zu nehmen, denn unsere Belinda hat zum Beispiel eine Pankreatitis, also eine exokrine Pankreasinsuffizienz und die hat sie seit 2017. Da kam nämlich unsere Blue ins Rudel und Belinda hatte damit wohl immensen Stress gehabt, den sie aber äußerlich gar nicht zeigte, aber innerlich wohl dafür sorgte, dass es ihr ordentlich auf die Bauchspeicheldrüse gehauen hat, wobei sie überhaupt nicht die Symptome, die typischen Symptome anfänglich zeigte, die wir eigentlich dann erwartet hätten, wenn da sowas passiert. Bei ihr war das wirklich schlagartig und wir waren sehr überrascht, dass das überhaupt so funktioniert, dass es überhaupt so geht. Und dementsprechend haben wir natürlich dann auch gehandelt. Und aber die typischen Symptome, die man da kennt, die zeige ich euch nachher noch auf. Aber was ist eine Bauchspeicheldrüse überhaupt? Also wie groß ist das? Wo liegt das Viech eigentlich? Und welche Aufgaben hat diese Bauchspeicheldrüse und warum ist die so wahnsinnig wichtig? Also es ist ein sehr kleines, dünnwandiges, längliches Organ, was so in der Bauchhöhle sich befindet, da friedlich zwischen Zwölffingerdarm und Magen schlummert. Und man kann sie sehr schön durch ein bildgebendes Verfahren, wie das so schön auf Deutsch heißt, also sprich ein CT oder Ultraschall, kann man die sehr schön darstellen. Diese Verfahren sind dafür da, um zum Beispiel Informationen über die Größe, Form, Struktur der Bauchspeicheldrüse geliefert zu bekommen und natürlich auch gegebenenfalls somit Entzündungen oder auch Tumore. Leider Gottes ist die Bauchspeicheldrüse auch sehr empfänglich für Tumore, ähnlich wie die Milz. Und das ist natürlich blöd und die kann man dann aber durch so ein Verfahren wunderbar darstellen. Des Weiteren ist halt bei der Diagnose, also bei der Untersuchung einer Bauchspeicheldrüse, wenn man halt sagen möchte, ist da irgendwas im Argen, mein Hund hat die und die Symptome, dass man dann auch noch die sogenannte Palpation vornimmt. Also das ist diese gründliche körperliche Untersuchung beim Tierarzt. Palpation heißt nichts anderes wie abtasten, streicheln und kommt aus dem lateinischen palpare. Und eben dieses manuelle Tasten und Fühlen der unter der Haut liegenden Organe und Strukturen. Das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Organe extrem vergrößert wären im Bauchraum, dann kann der Tierarzt, der Fachtierarzt oder der Tierarzt, dieses durch Abtasten, eben diese Palpation, gegebenenfalls äußerlich schon merken, dass da irgendwas nicht ist, irgendwas nicht in Ordnung ist. So, diese Untersuchung geht in der Regel als erste ein, danach wird das Blut untersucht. Und bei der Blutuntersuchung gibt es einen ganz bestimmten Wert, der wahnsinnig wichtig ist, um festzustellen, ob die Bauchspeicheldrüse einen Schlagweg hat, also sprich, ob eine Entzündung vorliegt, ob eine langsame, schleichende Entzündung vorliegt oder eben, ob es schon ein bisschen stärker ist, die Entzündung, die Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Was das genau ist, kommen wir noch drauf. Es ist und bleibt spannend. Bevor wir jetzt aber auf die Erkrankung direkt eingehen, möchte ich euch noch möchte ich euch einfach ein bisschen erklären, was da überhaupt los ist in der Bauchspeicheldrüse, also für was die eigentlich da ist. Wir haben prinzipiell zwei Bereiche in der Bauchspeicheldrüse. Das ist der exokrine Bereich und der endokrine Bereich. Den endokrinen Bereich, den kennt ihr auch durchaus aus der Humanmedizin. Das ist nämlich der Bereich, wo die Hormone hergestellt werden. Und wenn ich jetzt sage Insulin, dann klingelt es bei euch allen wahrscheinlich ganz stark. Und weil Insulin verbindet man ja immer auch mit der Regulierung des Blutzuckers. Und so ist es auch bei der Bauchspeicheldrüse des Hundes. Neben dem Insulin, was in dem endokrinen Bereich hergestellt wird, der Bauchspeicheldrüse, gibt es aber auch noch das sogenannte Glukagon. Das ist der Gegenspieler zum Insulin. Und das ist insofern wichtig, weil wenn es mal zu einer größeren Insulinausschüttung kommt und gegebenenfalls der Blutzucker dann dadurch zu sehr nach unten sackt, bei uns Menschen nicht anders, wenn er also zu sehr nach unten sackt, dann kann das Glukagon dafür sorgen, diesen niedrigen Blutzuckerwert wieder ein bisschen nach oben zu setzen, aus Reserven, die besonders in der Leber herumdümpeln, auf Deutsch gesagt, und dann wieder einen Ausgleich schaffen. Also es wird Glukose über den Leberprozess, wird Glukose freigesetzt und somit wird dann der Blutzuckerspiegel wieder korrigiert auf ein normales Niveau. So kann man das auch nennen. Also das wird nicht nur das Insulin hergestellt in der Bauchspeicheldrüse im endokrinen Bereich, sondern eben auch das Glukagon als Gegenspieler. Insulin senkt regulierend den Blutzucker. Glukagon kann es wieder nach oben etwas korrigieren, wenn es zu niedrig wird. Das kann man sich relativ leicht merken, denke ich. Aber jetzt zum exokrinen Bereich der Bauchspeicheldrüse. Und das ist so der Bereich, um den es ja in der Regel bei einer Pankreatitis, also bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung geht. Denn die wenigsten Hunde haben eine Diabetes. Dann wäre es nämlich eine Entzündung im endokrinen Bereich, wo man also nicht genügend Insulin oder Glukagon herstellen kann, sondern es wäre dann wirklich im exokrinen Bereich tätig. Da möchte ich besonders, also es gibt verschiedene Verdauungsenzyme wie die Amylase, die Lipase, Protease, Trypsin, Chemotrypsin, Elastase. Alle die sorgen für die Verdauung von Kohlenhydraten, von Fetten, helfen bei der kleinen Aufspaltung von Proteinen. Also wirklich Trypsin zum Beispiel spaltet Proteine in noch kleinere Einheiten auf. Und die Elastase ist zum Beispiel da, um die Verdauung von Bindegewebe zu fördern. Also sprich, wenn ein Hund jetzt ein wenig sehr starkes, bindegewebshaltiges Fleisch gegessen hat, oder ob jetzt gekocht oder wie auch immer, dann hilft diese Elastase natürlich dabei, dieses Bindegewebe besser verdauen zu können. Und wie geht das Ganze? Also der exokrine Bereich spritzt eben diese Verdauungsenzyme in den Dünndarm direkt hinein. Na, also der exokrine Bereich spritzt in den Dünndarm die Verdauungsenzyme und der endokrine Bereich der Bauchspeicheldrüse spritzt diese Hormone ins Blut. Also es hat mit dem Darm, mit der Verdauung in dem Moment erstmal primär nichts zu tun, sondern kommt erst dann zum Einsatz, wenn der Blutzuckerspiegel angestiegen ist. Das heißt, wenn der Speisebrei, der im dünnen Darm aufgenommen wird, den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, dann kommt in der Regel erst die, nicht nur in der Regel, dann kommt der endokrine Bereich zum Tragen. Der exokrine Bereich wird schon aktiviert, wenn der Hund was frisst. Es kommt in den Magen, es wird da vorverdaut, es wird vorgespalten, aufgespalten. Es wird ordentlich vermauschelt, es kommt in den Dünndarm hinein, so, und jetzt kommen die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase natürlich auch hinzu und spritzt eben diese Verdauungsenzyme in den Dünndarm hinein. Und wenn das alles gut läuft, also wenn die Amylase, Lipase etc. ordentlich eingespritzt ist, auf ein gewisses Niveau, dann können eben diese Kohlenhydrate, die Fette und auch Öle, Eiweiße, also sprich Proteine, so fein verstoffwechselt werden, so fein klein gemacht werden, dass sie eben durch die Darmschleimhaut hindurch kann zu den Darmzotten, die die eigentlichen Nährstoffe aufnehmen und dann durch die Darmwand weiter transportieren. So weit, so gut. Und das klingt erstmal jetzt alles recht nett und ganz einfach. Und wo ist das Problem, fragt man sich. Ne? Also wie entsteht jetzt eigentlich so eine Pankreatitis? In der Regel ist es wirklich so, dass so eine Erkrankung der Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, sehr schleichend vorangeht. Das kann manchmal über Monate, über Jahre kann sich das hinstrecken, bis es dann irgendwann zum großen Showdown kommt. Wenn man nicht zwischendurch, und das ist eben auch das ganz Wichtige an so einer Untersuchung beim Tierarzt, wenn nicht regelmäßig in der gesamten Betrachtung des Hundekörpers, wenn man jetzt zum Beispiel Palpation, man nimmt allgemein Blut ab, man macht ein großes Blutbild, ein kleines Blutbild, whatever, ist immer wichtig, dass man den Bereich der Bauchspeicheldrüse wirklich betrachtet. Und da gibt es einen ganz bestimmten Wert, das ist der CPLI, das ist die kanine Pankreaslipase. Dieser Wert zeigt eindeutig auf im Blutbild, wie stark die Bauchspeicheldrüse, wenn sie denn entzündet ist, wie stark das vorangeht und ob es sich jetzt schon um eine chronische, also um eine wirklich ausgewogene, hätte ich beinahe gesagt, in Anführungszeichen, Entzündung handelt, die auch nicht mehr unbedingt sich zurückbildet, also die sich auch wieder auf ein normales Niveau zurückbringen lässt, oder ob wir uns in dem Bereich befinden, wo wir sagen, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen blöd mit der Bauchspeicheldrüse, wir müssen jetzt über die Ernährung voranschreiten und das Ganze wirklich blocken, also wirklich anhalten, diesen Entzündungsprozess. Das geht in der Regel nämlich noch, wenn es am Anfang ist. Die so typischen Merkmale einer Pankreatitis, also auch einer beginnenden. Ich hatte ja am Anfang gesagt, bei unserer Belinda kam das sehr schlagartig. Normalerweise ist es wirklich so, dass Hunde so mit hin und wieder Erbrechen reagieren, mit Durchfällen, auch mal Breigenstube. Also Durchfall ist für mich persönlich immer wässrig. Ne? Also wenn er mal breiig ist, das ist nicht dramatisch, solange es nicht anhält und jeden Tag ist, ist das eine Geschichte, das regelt der Darm von alleine. Dann hat der Hund meistens ein bisschen was Blödes aufgenommen draußen oder so. Aber wenn das dann regelmäßig ist, also wirklich immer wiederkehrend ist, oder einen Tag fester Kotabsatz, einmal Durchfall, einmal wie Wasser, am nächsten Tag wieder breiig, dann sind das schon Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ob es dann immer die Bauchspeicheldrüse ist oder ob es eine Unverträglichkeit vielleicht auch ist. Das muss man dann eben mit einer tierärztlichen Untersuchung rauskriegen. Auch Bauchschmerzen gehören dazu, eine Dehydration, also das wirklich Wasserverlust des Körpers, also wenn der Hund auch nicht genügend trinkt. Fieber, im schlimmsten Fall kommt Fieber hinzu, Appetitlosigkeit, das sind alles so Zeichen, die durchaus zu einer Pankreatitis neigen oder auch darstellen. Ne? Ja, und wenn man das Ganze nicht richtig behandelt, dann kann das im schlimmsten Fall auch bis zum Organversagen kommen und damit unter Umständen auch zum Tod eines Hundes führen. Wobei ich natürlich jetzt hier nicht die Alarmglocken laufen lassen möchte bei euch, aber einfach so ein gewisses Feingefühl bei diesen Symptomen sollte man einfach an den Tag legen. Und so schleichend und unterschiedlich auch diese ganzen Symptome sind, so ist natürlich auch die Ursache immer eine ganz, ganz andere. Also die kann mal so sein. Manchmal liegt es einfach an der Rasse oder am Erbgut, wenn zum Beispiel die Eltern das schon mit ins Erbgut gebracht haben. Wenn der Rüde, der Papi, der Hundepapi oder die Hundemami schon irgendwelche Krankheiten hatten, die bezüglich der Bauchspeicheldrüse sind, dann kann das durchaus vererbbar sein, den Genen. Das Schlimme ist, dass immer mehr junge Hunde auch betroffen sind. Und während ich vor 7 Jahren noch Hunde hatte mit einer Pankreatitis, die vielleicht dann auch ein gewisses Alter erreicht hatten, so 8, 9 oder 10 Jahre alt, sind das heute auch durchaus Hunde, die gerade mal 2 Jahre alt sind. Und das finde ich sehr beängstigend, ehrlich gesagt. Aber auch Infektionskrankheiten spielen eine große Rolle. Also wenn ein Hund eine starke infektiöse Erkrankung gehabt hat und die den ganzen Organismus und damit auch den Verdauungstrakt, und da gehört ja nun mal auch die Bauchspeicheldrüse dazu, stark in Mitleidenschaft gezogen hat, auch da können natürlich dann durchaus Entzündungen entstehen, die sich dann unbemerkt in der Regel weiter schleichend aufbauen und somit auch dann zu einer starken Entzündung, einer Dysfunktion der Bauchspeicheldrüse führen können. Es gibt allerdings noch einen ganz entscheidenden Grund, warum sich eine Bauchspeicheldrüse auch durchaus entzünden kann. Also abgesehen jetzt mal von den zuvor genannten Ereignissen, ist es auch immer wieder die Ernährung. Die falsche Ernährung, die vermeintlich gute Ernährung eines Hundes. Ja, und manchmal sind es auch wirklich desolate Fütterungen. Was ich so in meinen Ernährungsberatungen manchmal mitbekomme, ja, es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder ganz gerne sage, ne? Liebe geht durch den Magen. Aber manchmal sollte man die Liebe auch mal hinten anstellen und seinen Verstand bei der Fütterung einsetzen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint von mir. Überhaupt nicht. Aber man wird im Alltag dann doch leider immer mal wieder verleitet, das eine oder andere vielleicht zu fette Leckerli am Tag neben den Hauptmahlzeiten zu geben oder dann doch mal zu viel Proteine gegeben zu haben. Ja, also sprich, man füttert in der Regel zu fett, zu viel Fett, zu viele Eiweiße, zu viele Kohlenhydrate zum Beispiel oder schlecht verdauliche Kohlenhydrate, eine schlechte angepasste energetische Versorgung, also sprich über Fette zum Beispiel. Ein nicht angepasster Säure-Base-Haushalt wird zugemutet. Ungünstige Fertigfutter. Man barft, ohne wirklich Ahnung zu haben, fragt Dr. Google und Co. Oder man stellt selber eine gekochte Variante her und wundert sich, warum es nicht richtig funktioniert. Übergewicht, also sprich Überfütterung. Eine Unterfütterung gibt es natürlich auch. Schönes Wort, ne? Eine Unterfütterung, also sprich Mangelernährungen. Oder man füttert minderwertige Produkte und vieles, vieles mehr. Eine Ernährung eines Hundes, gerade wenn ich selber mache, ist nun mal nicht ganz so einfach, wie das von vielen dargestellt wird. Es ist viel mehr als nur eine Dose oder Packung zu öffnen, sage ich mal. Oder selbst gekochte Kreationen in den Napf zu werfen, ob man das jetzt barft oder kocht. Also das muss schon ausgewogen sein und angepasst an die jeweilige Fellnase. Und dieser weite Begriff, ja, fette Hunde verdauen das schon und so. Ja, natürlich. Ein gesunder Hund, der eine adäquate, ihm angepasste Ernährung bekommt, mit einem angepassten Fettgehalt zum Beispiel, der wird auch so schnell an der Bauchspeicheldrüse und über die Ernährung wahrscheinlich nicht erkranken. Aber leider Gottes ist es so, dass wir heute viel zu fett füttern. Also wir füttern unsere Hunde nicht fett, das passiert meistens durch Kohlenhydrate, sondern wir geben zu viel Fett in die Nahrung hinein. Klar, die Lipase, und darum geht es auch bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz, meistens ist es im Lipasebereich, also bei der Fettverstoffwechselung dann, wo das dann passiert, dass die Bauchspeicheldrüse sich entzündet. Man muss sich vorstellen, gewisse Mengen an Fett kann ein Hund vertragen. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, wir reden jetzt mal nur von den Fetten, spritzt die Lipase in den Dünndarm hinein, um die Fette eben gut aufnehmen zu können. Um die Fette eben auch gut klein zu machen, zum Einsatz zu bringen. Also sprich, auch Energie zu generieren. Fette sind nicht nur für die Energie da, sie regeln auch andere Dinge noch im Körper. Aber wir reden jetzt mal nur von der Energie. Prima. So weit, so gut. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr gebt wirklich zu viel Fett rein und die Bauchspeicheldrüse ist permanent, wirklich permanent in der Bredouille und in der Verantwortung, unter anderem Lipase permanent in größeren Mengen einzuspritzen. Das heißt, ich sag's mal bildlich, sie läuft heiß. Ne? Sie läuft heiß, sie wird überansprucht in dem, was sie eigentlich tut. Stellt euch mal vor, ihr fahrt eine Serpentinstraße hoch, irgendwo schön, in den Dolomiten oder was weiß ich wo. Ja, überall, wo es Berge gibt, gibt's auch Serpentinen. So, da fahrt ihr ganz normal hoch und jetzt fahrt ihr die ganze Strecke pausenlos im ersten Gang runter. Na, macht den ersten Gang rein und lasst den Wagen laufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Wagen unten, sofern er gute Kühlung hat, trotzdem recht heiß gelaufen ist und die Überanspruchung deutlich zu fühlen ist. Also sprich, Motorhaube auf, Hand mal auf den Motor gelegt, der glüht. Hundertprozentig. Und so ist es auch bei der Bauchspeicheldrüse. So ist es bei allen Organen im Körper. Wenn wir da zu viel reinballern, müssen die permanent auf Hochtouren laufen. Und das geht irgendwann schief. Und die Bauchspeicheldrüse, dieses kleine, schnuckelige, längliche Organ, was wirklich sehr zart in der Struktur ist, muss da Höchstleistungen treffen. Und deswegen sollte man dann schon mal überlegen, wie viel Fett man wirklich einsetzt. Und diese Fettzugabe, die man in den einzelnen Menüs macht, die man in Fertigfuttern findet oder wie auch immer, die sollte immer der Fellnase, der jeweiligen Fellnase wirklich angepasst sein. Und wenn wir hier von Energie zum Beispiel sprechen, dann ist doch ganz klar, dass ein Hund, der Hochleistungen bringen muss, wie Spürhunde, Suchhunde und so weiter, dass die natürlich einen höheren Fettverbrauch haben, also einen höheren Energieverbrauch. Aber auch bei denen ist es wichtig, darauf zu schauen, dass wir da die Bauchspeicheldrüse nicht überlasten. Also es muss immer angepasst sein. Na, die muss auch mal Chancen haben, sich auszuruhen, die Bauchspeicheldrüse. Und wenn ich manchmal sehe, was zwischendurch von manchen Hundehaltern oder Hundehalterinnen an Leckerlis reingeballert wird, beim Training, beim das, beim das, beim das, dann ist das definitiv zu viel. Und ich will jetzt gar nicht von Käse anfangen und Wiener Würstchen und all so ein Kram, was auch immer schön, die Hundetrainer, nichts gegen Hundetrainer, um Gottes Willen. Aber wie oft höre ich, erfahre ich, dass da Würstchen gab, da gab es dies, da gab es Schinkenstücke und da gab, das ist alles hochkarätiges Fett. Meistens auch noch ein sehr schlechtes Fett. Und da hat die Bauchspeicheldrüse im exokrinen Bereich mit der Einspritzung der Lipase, des Verdauungsenzyms für Fette, wahnsinnige Anstrengungen. Denkt immer an die Serpentinen, denkt immer dran, wenn ihr im ersten Gang da runter oder hochfahrt, ihr macht euch den Motor kaputt. Und so ist es beim Hund. Immer die Serpentinen im Hinterkopf haben. Wenn man also das Gefühl hat, und dass da irgendwas im Argen ist mit Durchfallen, das und das. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, welche Blutwerte man nehmen kann und was man machen kann. Also es wird dann die Amylase bestimmt, die Lipase wird bestimmt. Man guckt nach den Leukozytenzahlen wegen Entzündungen. Die weisen ja auf Entzündungen hin. Also wie sind die Leukos? Dann schaut man aber auch mal aufs Gesamtprotein und Albumin. Also wie hoch ist das denn? Weil wenn das nicht richtig funktioniert bei einer Gastritis gesagt, bei einer Pankreatitis aufgrund von Proteinverlusten, kann es durchaus den Darm oder auch Leberschäden abfallen, also anfallen. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann durchaus auch ein bisschen, also auch auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hinweisen, wobei, wie gesagt, die wenigsten Hunde haben na, wie sagt man, Diabetes. Also ich habe bis jetzt in den 7 Jahren 2 Hunde gehabt, die eine Diabetes hatten. Die meisten waren es wirklich in dem Bereich der Bauchspeicheldrüse im exokrinen Bereich. Ne? Dann Elektrolytestörungen können nachgewiesen werden im Blut. Also alles das sind alles Dinge, die man nehmen kann im Blutbild, wo man dann den Verdacht entweder sich erhärtet, verfestigt oder eben sagt, nee, das ist es gar nicht gewesen. Das sieht alles gut aus. Es muss was anderes sein. Ja. Aber wichtig ist, eben die Blutwerte nicht allein zu nehmen, sondern auch wirklich eine gründliche Untersuchung. Ultraschall ist in der Regel auch mit dabei. Das hatte ich am Anfang schon gesagt gehabt. Wenn man jetzt dann den Befund hat, der Anfang, eine beginnende exokrine Pankreasinsuffizienz. Die ist schleichend, die ist da, wir müssen den Prozess stoppen. Dann kriege ich meistens, wenn dann das Wort Diät fällt, von den Tierärzten und von meinen Marktbegleitern draußen, bekomme ich mal zeitgleich eine krasse Gänsehaut. Denn dieses Wort konnte ich schon in meiner Zeit als Ernährungsberater für Menschen, mochte ich das schon nicht, weil dieses Wort Diät auch immer sehr schnell mit Abnehmen einhergeht. Und das ist es auch nicht. Dieses Wort Diät kommt eigentlich aus dem Griechischen, hat doch nichts mit Diäten der Abgeordneten zu tun, um Gottes Willen. Ja, also das ist eine diätetische Sonderkostform. Also es spricht, die alten Griechen hatten das schon so genannt und das ist halt eine Ernährung, eine besondere Ernährung zu jeder Lebensphase oder in jeder Lebensphase. Also ob man jetzt ein Säugling ist, ein Jugendlicher, ein Teenager, ein älterer Mensch, ein junger, egal. Dann spielt der Gesundheitsstatus eine ganz große Rolle, die Aktivität eines jeden, die Leistung, Körpergewicht natürlich auch. Also wir sprechen bei der sogenannten Diätetik von einer individuellen und bedarfsgerechten Ernährung. Ob nun beim Mensch oder beim Hund, das ist völlig wurscht. Also die Nahrung sollte dann hochverdaulich sein. Ne, ob jetzt ein hochwertiges Trockenfutter, Nassfutter, Barf, selbstgekocht, egal. Es muss hochverdaulich sein. Das heißt, der Organismus muss damit sehr, sehr leicht umgehen können. Ob das jetzt im Magenbereich ist oder dann im Darmbereich ist, er muss einfach damit sehr gut klarkommen. Es muss auf jeden Fall fettreduziert sein. Es gibt Fälle, wo man wirklich auf maximal 8% Fettanteil, und ich spreche jetzt nicht pro Nahrung, sondern ich spreche Tagesfettanteil, von 8% maximal drauf geht, damit eben gerade bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz der Bereich der Lipase wirklich runtergefahren wird, dass die Bauchspeicheldrüse in diesem Bereich wirklich runterkommt. Man muss schauen, dass man aufgeschlossene Kohlenhydrate gibt. Ne? Was heißt das, aufgeschlossene Kohlenhydrate? Aufgeschlossen heißt aufgespalten, vorbereitet. Leichteste Beispiel, eine rohe Kartoffel würde man einem Hund nie geben, weil er sie einfach nicht verarbeiten kann. Die dortigen Kohlenhydrate sind nicht aufgeschlossen. Also sie sind alle noch, ich sag mal, hinter der Panzertür. Ja, also bis zu die Panzertür, wenn jetzt der Hund eine rohe Kartoffel frisst zum Beispiel, dann muss er sich erstmal durch die ganze Panzertür schweißen, um überhaupt an die Kohlenhydrate ranzukommen, um die verarbeiten zu können. So ganz visuell dargestellt. Koche ich aber jetzt die Kartoffel ab, übernimmt das Öffnen der Panzertür das heiße Wasser. Das heißt, wir haben einen anderen Aggregatzustand, wir haben einen anderen Zustand der Proteine, der Kohlenhydrate. Das Reinzuckers, zum Beispiel bei einer Süßkartoffel, haben wir nicht nur die Kohlenhydrate, sondern auch den reinen Zucker mit drin. Alles das bereitet sich, spaltet sich vor. Und somit kann das natürlich dann später auch unter Verwendung der Bauchspeicheldrüse relativ geschmeidig aufgenommen werden. Wir müssen ein ausgewogenes Verhältnis an sogenannten Faserstoffen haben, also Ballaststoffe. Wir brauchen eine optimale Versorgung von Vitaminen, also gerade der fettlöslichen Vitamine. Und die sind ja A, D, E und K, kann man sich auch leicht merken mit dem, ich sag mal, Lebensmitteldiscounter Edeka. Wenn man sich das so ein bisschen merkt, das sind genau die Buchstaben der fettlöslichen Vitamine. Wir brauchen eine erhöhte Gabe von Vitamin B12, Zink und Folsäure. Warum? Eine gestörte Verstoffwechselung im Darm kann dazu beitragen, gerade diese Vitamine, dass sie schlecht aufgenommen werden vom Körper. Ja? Und man muss dazu auch sagen, die Verdauungsenzyme einer Bauchspeicheldrüse sind nicht immer alle aktiv, die da eingespritzt werden, sondern die Aktivierung beginnt dann erst im Dünndarm. Ne? Und wenn dann gewisse Vitamine wie B12 oder sowas, also was dann entwickelt wird und so weiter, wenn das nicht passt, dann haben wir da echt ein Problem. Berechnete Futtermengen müssen eingehalten werden, auch die gegebenenfalls empfohlenen Fütterungszeiten. Denn man sollte bei einer Pankreatitis wirklich die täglichen Futtermengen auf kleinere Rationen aufteilen. Warum macht man das? Ja, um einfach die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Ne? Deswegen bin ich auch kein Freund davon. Das werden wahrscheinlich viele rufen, kreuzigt ihn, keine Ahnung. Einen Hund nur einmal am Tag zu füttern. Es gibt immer noch BAFA oder auch Trockenfutterfütterer, die das einmal am Tag machen. Das ist nicht gut für die Bauchspeicheldrüse. Also unsere kriegen zum Beispiel zwei Hauptmahlzeiten am Tag, einmal vormittags, einmal gegen Abend und nachmittags kriegen sie einen kleinen Snack. Wohlgemerkt, alles berechnet in der Struktur. Ja? Es kommen also durchaus Produkte wie ein mageres Fleisch von der Hühnerbrust, der Putenbrust, Rindfleisch mageres, auch gerne mageres Schweinefleisch. Ja, aber eben gerade beim Schweinefleisch muss gekocht werden. Ihr wisst, Ojetzke-Virus lässt grüßen. Dazu habe ich jetzt übrigens auch im neuen Newsletter einen kleinen Beitrag geschrieben über den Ojetzke-Virus. Einfach mal reinschauen. Dann haben wir gekochtes oder gedünstetes Gemüse. Wie Karotten, Kürbis eignet sich sehr, sehr gut. Also Kürbis ist ja mehr saisonal, aber eignet sich sehr gut dazu. Zucchini, Fenchel, Salatgurke. Allerdings würde ich da die Schale wegmachen. Dann wird es verdaulicher, das Ganze. Gekochter Reis, Süßkartoffeln, Kartoffeln, fettarme Milchprodukte können gerne verwendet werden, wie fettarmer Joghurt, ein Quark, Skyr. Ist wiederum ein bisschen mit Bedacht zu sehen. Viele nutzen auch Skyr, weil sie sagen, ja, das ist fettarm, prima, eignet sich. Aber Skyr hat natürlich auch eine geballte Kraft an Proteinen drin. Was dann natürlich in der Form auch jetzt nicht unbedingt zutreffend ist, wenn das auf die Bauchspeicheldrüse knallt. Da muss man also auch mit äußerst gut berechnen. Und dass das funktioniert. Gekochte Eier ohne Schale kann man verwenden. Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa und Amaranth Die nutze ich selber gerne für unsere Belinda, weil wir müssen ja irgendwoher auch Energie ziehen. Also wenn wir dir sagen, wir entziehen dem Hund die Fette, irgendwoher muss er ja die Energie kriegen. So, und wenn ich aber jetzt zu wenig Kohlenhydrate mit einbaue und die dann auch noch schwer verdaulich sind, und wo soll dann der Hund seine Energie herkriegen? Na, Fett entziehen wir ihm wegen der Bauchspeicheldrüse, sagen wir, kriegst nicht mehr so viel. Kohlenhydrate geben wir ihm zwar, aber die sind schwer verdaulich. Das heißt, die Energie, die daraus kommt, kommt auch nicht so an. Und dann hätten wir das Problem, dass der Körper dann eines Hundes sagt, okay, Kohlenhydrate haben wir kaum was da, also sprich auch umgewandelter Zucker, ne, haben wir kaum was da als Energie. Fett hat er uns auch entzogen. So, was haben wir denn jetzt noch? Ja, wir haben Proteine drin. Prima, Proteine haben wir auch in rauen Mengen gekriegt. Klasse, nehmen wir doch die. Ne? So, irgendwann sind die Proteine verbrannt. Natürlich nicht nur als Energie, die gehen auch in die Zellen, Muskelaufbau, Muskelerhalt und so weiter. Proteine sind da beschäftigt, bei Entzündungen zu helfen, diese zu regulieren und so weiter. Alles schön, alles gut. Aber irgendwann fehlt dann die Energie und dann sagt der Körper so, was jetzt? Ne? Fette haben wir keine mehr, Kohlenhydrate haben wir keine mehr. Was machen wir jetzt? Ja, dann geht's an die Proteine. Ne? Dass ein Gehirn eines Menschen oder eines Hundes nicht hergeht und Proteine aus dem Gewebe von der Leber zieht oder vom Herzen oder wie auch immer, ist klar, weil sonst geht die Funktion im Eimer. Also geht der Körper hin und sagt das Gehirn, so, wo haben wir noch Proteine zum Verbrennen als Energie, damit das Herz schlägt, die Milz ihren Job macht, der Darm seinen Job macht und alles und so weiter. Ja, Muskelgewebe. Jetzt schreien die Muskulatur, schreit schon, ach, hör mal auf, mach mal keinen Quatsch. Wenn du hier uns die Proteine rausziehst, ja, und als zum Verbrennen nimmst für die Organe, dann läuft der Hund nicht mehr. Und dann sagt das Gehirn, bildlich gesprochen, mir doch wurscht. Ich bin nur dafür da, den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Ob der Hund jetzt läuft oder nicht, ist mir gerade mal Jacke wie Hose. Das klingt jetzt sehr egoistisch vom Gehirn, aber letztendlich muss es den Hund am Leben erhalten, muss es die Stoffwechsel am Leben erhalten. Und da ist es dem Gehirn relativ schnuppe, ob der Hund läuft oder nicht. Uns im Gegensatz darf es aber nicht schnuppe sein, weil wir wollen ja, dass der Hund mit uns Gassi geht, dass wir Spaß haben, Lebensqualität wollen wir unserem Hund wieder bieten, auch bei einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Und deswegen müssen wir dann gucken, ein sehr genaues Auge haben auf die Energie, die wir dem Hund geben wollen. Natürlich auch die anderen, alle Nährstoffe müssen wir schauen. Aber vor allen Dingen, wie regulieren wir die Energie aus Kohlenhydraten, aus Eiweißen? Es gibt Mischkalkulationen, wo man das sehr gut steuern kann. Aber eins ist ganz sicher, Fett muss runter. Das ist definitiv der Fall. Allerdings gibt es noch einen Weg, das Ganze etwas humaner zu gestalten. Beim Hund humaner gestalten, klingt auch nicht schlecht. Und zwar ist es so, dass es ja Verdauungsenzyme auch mittlerweile gibt in Tablettenform oder Pulverform. Man kennt das aus der Humanernährung. Und in der Regel sind diese Verdauungsenzyme, wo eben auch die Lipase, Amylase und so Protease und alles Mögliche, was da so gibt, eingebracht in diese Tablette und dieses Pulver ist, und das ist in der Regel, sind das die Verdauungsenzyme des Hausschweins, aus dessen Bauchspeicheldrüse wird das gewonnen. Das ist insofern eine feine Sache für einen Hund, weil wir dann, wenn sich die Bauchspeicheldrüse erholt hat, also nach dieser kompletten Runterfahrerei der Fette und so weiter, der Anpassung der diätetischen Sonderkostform, wenn es dann dem Hund besser geht wieder, und er wieder bessere Kackis macht, dieses ganze Durchfall mal so, mal so, mal so, alles langsam wieder weggeht, kann man das durchaus noch unterstützen mit diesen Enzymtabletten oder Pulver. Denn was passiert in dem Moment? Wir geben zu jeder Hauptmahlzeit so diese Enzymbasis-Tabletten oder Pulver dem Hund dazu. Das heißt, es wird im Darm, hier ist alles live, so geht das. Und es wird dann im Darm registriert, bildlich gesprochen, ja. Und wir verbessern somit den Verdauungsprozess, gerade im Dünndarm, den Verdauungsprozess. Und die Bauchspeicheldrüse, ich sag mal, die kriegt da aber vom Gehirn so einen Wink mit dem Zaunpfahl. Hör mal zu, wir haben jetzt hier was von außen bekommen, bildlich gesprochen, bitte nicht wörtlich nehmen. Wir haben von außen was bekommen an Verdauungsenzymen. Du musst gar nicht mehr so viel machen wie sonst. Lehn dich mal entspannt zurück und ich melde mich dann schon, wenn wir noch was brauchen von dir. Bildlich gesprochen. Ja, natürlich wird die immer Sekrete, Verdauungsenzyme produzieren. Aber bildlich gesprochen entlastet das die Bauchspeicheldrüse auf Dauer und somit kann sie eben besser abheilen. Jetzt gibt es Tierärzte und Heilpraktiker und auch Kollegen von mir, die sind der Meinung, dass man diese Tabletten oder in Pulverform nicht dauerhaft geben soll, weil sich angeblich die Bauchspeicheldrüse daran gewöhnt und dann diese Produktion, die sie noch aufrecht halten kann, irgendwann verloren geht, weil sie sich halt sagt, naja, wenn ich alles von außen kriege, muss ich selbst nichts mehr machen. Das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Das kann ich aus Erfahrung sagen, nicht nur bei unserer Melinda, sondern auch bei anderen Hunden, die ich in der Beratung habe mit einer exokrinen Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Tolles Wort. Weil es dauerhaft einfach den Hund unterstützt. Also wir geben quasi zu jeder Hauptmahlzeit bei der Belinda, kriegt sie ihre Enzymtabletten. So eine Tablette ist so für 10 Kilo. Sie hat etwas mehr wie 13. Sie kriegt anderthalb bis zwei Tabletten pro Hauptmahlzeit. Ja? Zwischendurch, wenn sie jetzt ein bisschen mal Joghurt kriegt nachmittags, Entschuldigung, oder etwas Obst oder solche Dinge, dann kriegt sie diese Enzymtabletten nicht dazu. Warum? Naja, wir wollen natürlich jetzt nicht jedes Mal ihr Verdauungsenzyme von außen reinballern. Und das andere ist, dass natürlich auch noch Enzymreste immer im Dünndarm vorhanden sind. Es ist ja nicht so, dass wenn der Hund jetzt was gefressen hat und alles ist verdaut und alles ist schön, dass der Darm leer ist, der Dünndarm, dass da jetzt keine Verdauungsenzyme mehr drin wären oder irgendwas. Der ist noch genügend vorhanden. Und wenn dann wirklich nachmittags mal was Kleineres, Feineres reinkommt, dann ist das wirklich so, dass es auch noch durchaus gut verdaut wird und alles ist gut. So, diese Enzymtabletten bekommt Belinda seit 2017. Und es geht hier einfach gut damit. Wir haben einen CPLI-Wert in der Regel von 75. Ich habe ja gesagt vorhin, der CPLI ist die Kanine-Pankreaslipase, dieser Blutwert, der Wert im Blut, der reine Wert der Bauchspeicheldrüse. Und man spricht so, wenn er bei 200 langsam ankommt und drüber geht, dann ist es langsam haarig. Also drüber ist schon, sollte man besser auf jeden Fall beobachten. Und alles, was drunter ist, ist, ich sag mal so bis 100, 120, ist, hey, alles gut. Ja, so. Und sie liegt im Schnitt bei 75. Durch natürlich weiterhin eine angepasste Ernährung. Aber diese 8% Fettanteil maximal am Tag, die konnten wir dadurch langsam steigern, sodass wir jetzt ungefähr bei, naja, ich sag mal so 12, 13% Fettanteil der Tagesmenge sind. Und das verträgt sie wunderbar. Das kann sie verstoffwechseln. Unsere Belinda hat regelmäßige Kakis, die kannst du gut aufnehmen. Die sind in Farbe, Form und Menge einfach hervorragend. Die kannst du beim Nachbarn über den Zaun schmeißen, so stabil sind die. Und darfst du nur nicht erwischen lassen, das ist das Problem. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich eine ganz reguläre Verdauung entstanden, die wieder richtig gut funktioniert. In Verbindung mit einer angepassten Ernährung, ganz klar, und in Verbindung mit diesen enzymatischen Produkten. Das hat sicherlich der ein oder andere Bedenken, weil ich gesagt habe vorhin, das sind Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse des Hausschweins. Und wenn ich jetzt Hausschwein sage, dann denkt man auch an den Ojewski-Virus, dann denkt man an alles Mögliche, auch an Allergien. Ich habe durchaus in der Beratung jetzt Hunde gehabt, die auch sehr stark allergisch waren, also die zum Beispiel kein Schweinefleisch essen konnten, die darauf wirklich nachweislich zum Beispiel jetzt nicht mit einer Allergie, aber Unverträglichkeit reagiert haben, die haben diese Enzyme wunderbar vertragen. Weil die Zusammensetzung, die Struktur von, sag mal, vom Muskelfleisch, vom Muskelgewebe eines Hausschweins und die der Bauchspeicheldrüse des Tieres, die sind dann schon und sehr unterschiedlich aufgebaut, auch in den Aminosäurenstrukturen. Und ich habe noch keinen Hund gehabt, der bis jetzt auf diese Enzymtabletten oder Pulverform, wie gesagt, reagiert hat. Das andere ist, dass es aber auch, Gott sei Dank, muss man sagen, diese Enzyme mittlerweile auf pflanzlicher Basis gibt. Also es gibt wirklich Verdauungsenzyme, die aus Pflanzen hergestellt werden und die einen gleichen oder fast gleichen Effekt im Magen-Darm-Bereich haben, also im Darmbereich haben, Entschuldigung, im Darmbereich, im Dünndarmbereich haben, um eben diese Nährstoffaufnahme wirklich entspannt darzustellen, zu generieren und auch ja, dem Hund damit auch Lebensqualität bringen. Also auch hier sind durchaus Möglichkeiten gegeben, wenn man jetzt sagt, der Hund hat wirklich auf Schwein und dessen Bestandteile starke Reaktionen in Form einer Unverträglichkeit oder Allergie, dann kann man mit pflanzlichen Enzymen, Tabletten, Pulverform, Kapseln, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge mittlerweile, kann auch ein solcher Hund durchaus wieder ein schönes, adäquates Leben führen, obwohl er eine AP hat. Also das ist alles machbar heutzutage. Die Diagnose exokrine Pankreasinsuffizienz, wenn ihr die kriegt, bei eurem Hund. Vielleicht noch ein Zitat von mir. Panik ist bei der Diagnose EPI nicht gegeben. Eine gleichbleibende, ausgewogene und kontrollierte Ernährung dafür schon. Also eine EPI ist jetzt nicht, wo man sagt, ach du lieber Himmel, ne? Auch wenn ich anfangs gesagt habe, das kann sogar bis zum Tode führen. Ja, natürlich, wenn man es denn nicht bemerkt, betrachtet und dementsprechend auch diagnostizieren lässt vom Tierarzt. Ich meine, jeder von euch kennt seine Fellnase besser wie jeder andere. Und wenn natürlich immer mal wieder Schmerzanzeichen da sind, wie Bauchkrummeln oder auch vielleicht in Gebetsstellung, vielleicht da noch mal so einen kleinen Schlenker. Die Gebetsstellung macht ein Hund zum Beispiel, wenn er aufsteht. Wenn er lang gelegen hat und steht morgens auf, nach einer schönen gemütlichen Nacht, dann strecken die sich in alle Richtungen. Wenn aber ein Hund sowas zum Beispiel beim Gassigehen macht, so speziell nach einem Kotabsatz und dann plötzlich nach vorne runter geht, ganz weit nach vorne und sein Popo, ich habe beinahe Arsch gesagt, sein Popo richtig nach oben streckt in Richtung Sternenhimmel, ja, und das mehrmals macht, dann stimmt was nicht. Und das kann immer ein Anzeichen sein, das ist in der Regel immer ein Anzeichen, nicht nur kann sein, sondern ein Anzeichen für Schmerzen im Bauchraum. Ob das dann die Bauchspeicheldrüse ist, ob das der Magen ist, im schlimmsten Fall die Magendrehung bedeutet, ob das der Darm ist, ein entzündeter Darm, ob jetzt Dünndarm, Dickdarm, Enddarm, völlig dahergestellt oder die Leber. Also dieses Strecken zeigt immer ein Schmerzempfinden, einen Schmerz an und die Hunde wollen diesen Schmerz durch dieses Strecken, wollen die diesen Schmerz wegbekommen. Also die versuchen dann diesen Krampf zu lösen, diesen Schmerz zu lösen, indem sie strecken. Das aber jetzt nur nebenbei. Genau. Also die ausgewogene Form der Ernährungsform ist wahnsinnig wichtig. Und wenn eben solche Symptome kommen, dann geht man normalerweise mit seinem Tier zum Tierarzt. Sagt dem das, vielleicht kann man auch noch Bilder vom Kaki machen und kann das zeigen und kann das ein bisschen darstellen. Und dann sollte man diese ganzen Untersuchungen machen, diese Palpation, Blutuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen. Und dann hat man in der Regel eine gute Basis in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt oder eines Ernährungsberaters hinzu noch nehmen oder einer Beraterin. Und dann kann man ganz individuell einen Ernährungsplan aufstellen. Ich bin generell, jetzt kommt es wieder, generell ein großer Gegner von sogenannten gastrointestinalen Futters, in Trockenform oder auch in Nassfutterform. Das gibt mir sowas auf den Senkel, weil dieses gastrointestinale Futter sehr breit gesteuert ist in der Zusammensetzung. Das heißt, es soll gleichzeitig für die Bauchspeicheldrüse gut sein, gleichzeitig für die Gallenblase, für den Darm sowieso und der Magen hat auch was davon. Das ist so, als wenn ich mir einen Erkältungssaft einer ganz bestimmten Marke abends reinballer, der beispielsweise gegen Fieber ist, der meinen Hustenreiz wegmacht, der meine Rotznase wieder richtet und wie auch immer. Wenn ich aber nur Kopfschmerzen habe vielleicht und eine kleine Rotznase und kein Fieber und kein Husten, warum muss ich mir dann so ein breites Ding da reinpfeifen jeden Abend? Macht keinen Sinn. Also ich möchte spezifisch das Ganze ganz gezielt behandeln und da ist eben diese Breitbanddinger da, diese gastrointestinalen Futtersorten, mir persönlich ein Dorn im Auge, weil es geht auch anders und es geht sanfter und es geht gezielter und es geht individueller vor allen Dingen in der Ernährung. Genau, wenn man das dann, so einen Plan erstellt hat, dann sollte man natürlich auch die Kakis immer beobachten, wie verändern die sich. Natürlich muss regelmäßig alle 3 Monate mal noch die CPLI-Wert genommen werden, um einfach zu schauen, die Kakis sind schon prima, langsam, verbessern sich langsam, aber trotzdem sollte man den CPLI noch nehmen oder auch von mir aus den Elastase-Wert aus dem Stuhlgang. Auch der kann dadurch durchaus eine exokrine Pankreasinsuffizienz darstellen, also dass da irgendwas nicht stimmt. Letztendlich kommt man an einer ausgewogenen diätetischen Ernährung nicht vorbei. Am Anfang sicherlich auch medikamentös, also sprich Schmerzmittel, weil das tut weh. Wer einmal richtig Magen-Darm-Schmerzen hatte, der weiß, was ich meine. Das tut weh, also kommen auch dann mal Schmerzmittel für die erste Zeit sicherlich, medizinische Produkte, Schmerzmittel, entzündungshemmende Produkte in den Hund hinein und das ist auch völlig in Ordnung so, das ist auch gut, dass es das gibt, aber langfristig gesehen natürlich sollte es nicht sein und dann ist eben diese diätetische Sonderkostform in Verbindung, gerne in Verbindung mit Enzymtabletten, Enzymen in Pulverform, ob jetzt vom Schweinchen oder aus Pflanzen, die auch dauerhaft vergeben werden. Und dann, wenn man das dann schön und in Ruhe macht, mit mehreren kleinen Portionen am Tag und dem Hund auch mal Ruhe gibt, weil auch, wie gesagt, Stress kann das auch durchaus negativ beeinflussen. Den Heilungsprozess meine ich jetzt vor allen Dingen, den Heilungsprozess negativ beeinflussen. Und wenn man das alles ein bisschen beherzigt, dann ist die Diagnose Epi nichts, wo man jetzt in Panik geraten muss, wo man jetzt sagt, morgens der Hund tot. Ja, ich meine, ich kenne das, ich bin auch so ein Helikopterhärchen. Wenn bei unseren dreimal was ist, dann drehe ich am Rad, gebe ich zu. Aber eben, es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, das ist jetzt morgen vorbei oder so. Man muss einen kühlen Kopf bewahren. Facharzt seines Vertrauens, Ernährungsberater, Beraterin seines Vertrauens, whatever. Und dann kriegt man das wieder in den Griff. An der Stelle höre ich jetzt auch mal auf mit meinem Podcast. Also ich könnte euch hier noch stundenlang das Ding vollballern, aber das macht ja keinen Sinn. Ja? Wenn ihr Fragen habt zu dem jetzigen Podcast, zu dem Thema Epi. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ihr könnt jederzeit auch kostenlos ein Kennenlerngespräch mit mir buchen über meine Webseite. Das können wir alles gerne machen. Und wenn es einfach nur ein paar Sätze sind, die man sich austauscht und da bin ich gerne für euch da und wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr dürft gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Das geht ja bei Spotify und auch bei Apple Podcast, wo dieser auch erscheint, geht das ja. Ich freue mich über jedes Kommentar, auch kritische Kommentare, überhaupt keine Frage. Auch die sind gern gesehen, überhaupt keine Frage. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine gute, störungsfreie Bauchspeicheldrüsenzeit. Einmal mit die eures Hundes, einmal mit der eures Hundes und dann mit eurer eigenen. Weil denkt dran, auch wir haben eine Bauchspeicheldrüse und auch wir können die mit einer falschen Ernährung oder mit einer Überlastung durchaus mal in die Schranken weisen. Also nicht nur Hunde sind betroffen, sondern auch wir Menschen. Also ihr Lieben, dann Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Kai von Balanced Food for Dogs.